SWR aktuell Kontext.
Wir wollen unabhängiger werden von den USA, vor allem von den USA, in denen Donald Trump Präsident ist. Das sagen viele Politiker in Deutschland und auch in anderen EU-Staaten. Und sie fordern mehr Eigenständigkeit in verschiedenen Bereichen, Handel und Militär zum Beispiel, aber auch im Digitalen. Die Frage ist nur, wie das gehen soll. Das ist unser Thema im SWR aktuell Kontext. Digitale Infrastruktur. Wie wird Europa unabhängiger? Ich bin Moritz Braun. Digitale Souveränität heißt auch, unser Staat sollte vielleicht keine Computersysteme aus einem Land benutzen, dessen Regierung uns nicht mehr als Partner, sondern als Konkurrent sieht. In deutschen Behörden, Unternehmen und auch bei uns Privatleuten ist aber immer noch Microsoft Windows das Betriebssystem Nummer 1. Stefan Heumann ist Geschäftsführer der Denkfabrik Agora Digitale Transformation. Mein Kollege Andreas Fischer hat ihn gefragt, ob Bequemlichkeit vor Souveränität geht.
Ja, es ist natürlich schon so, wenn man über Jahre hinweg seine gesamten Verwaltungsprozesse auf eine bestimmte Software ausrichtet, dann steckt man da auch ziemlich tief drin, dann kann man auch nicht von dem einen auf den anderen Tag wechseln. Und man muss ja sagen, Microsoft ist jetzt nicht erst seit gestern in der deutschen Verwaltung, sondern teilweise seit Jahrzehnten. Und daher ist es dann auch nicht so einfach, wenn man das schon so lange nutzt und dran gewöhnt ist, so leicht dann zu wechseln.
Und es ist ja auch in gewisser Weise auch verständlich. In der Anfangszeit des Computers zum Beispiel haben viele Behörden und Unternehmen noch eigene, an sie angepasste Programme schreiben lassen. Da war doch dann ein Standard wie Windows oder Office eher ein Gewinn, oder?
Ja klar, macht es das einfacher, wenn man eine Reihe von Lösungen aus einer Hand beziehen kann. Aber man muss sagen, mittlerweile bringt Microsoft auch echte Nachteile mit sich, weil Microsoft es ja zum Beispiel nicht mehr ermöglicht, dass man die Software sich einfach runterlädt und auf seinen eigenen Computer benutzt. Das wird jetzt nicht mehr von Microsoft unterstützt, sondern die Behörden sollen das jetzt alles in der Cloud beziehen. Das heißt, dass die ganzen Daten in der Cloud liegen. Und dann muss man nicht nur die Software einmal einkaufen, sondern auch ständige Lizenzgebühren bezahlen. Und das heißt, das ist auch ein Kostenthema mittlerweile, Microsoft-Lizenzen zu benutzen.
Wenn man jetzt sagt, wir wollen weg davon, weg von US-amerikanischen oder auch zum Beispiel chinesischen Softwarekonzernen, was soll denn dann in deutschen Behörden und Firmen stattdessen installiert werden?
Ja, es gibt eine ganze Reihe an Alternativen zu Microsoft und an LibreOffice zum Beispiel als eine quelloffene Software, die jeder sich runterladen kann und benutzen kann und die kompatibel ist auch mit Microsoft. Und die Bundesregierung hat vor einigen Jahren das Zentrum für digitale Souveränität gegründet, das eine ganze Reihe an Microsoft-Alternativen zu einem Office-Paket gebündelt hat und dieses der Verwaltung anbietet.
Dieses neue Paket, das Sie gerade angesprochen haben, diese Alternative heißt OpenDesk. Kann die denn alles genauso gut wie Microsoft Office?
Also die kann auf jeden Fall die Grundfunktionen genauso gut, gerade jetzt was die Textverarbeitung angeht, ist das sicherlich auf einem ähnlichen Niveau. Schwieriger wird es dann bei bestimmten Excel-Anwendungen, weil ja manchmal in der Verwaltung sehr komplexe Dinge dann auch in Excel abgebildet worden sind. Das ist nicht so leicht zu ersetzen, aber die Grundfunktionen kriegt man sehr gut hin. Also wenn man zum Beispiel auch Videokonferenzen, sowas, das ist gar kein Problem. Da kann man die Produkte von Zendesk wirklich gut nutzen und Schleswig-Holstein hat ja auch gezeigt, dass das geht und hat die Verwaltung jetzt schon zu über 70-80% auf Open-Source-Alternativen umgestellt und nur noch in ein paar Spezialbereichen wird Microsoft dort noch genutzt.
Aber ich denke, so ganz verzichten kann man wahrscheinlich auch nicht. Schließlich muss ja auch sichergestellt sein, dass Tabellen austauschbar bleiben, oder? Wenn jetzt zum Beispiel die eine Behörde im einen Bundesland mit Microsoft noch arbeitet und die andere mit einem Open-Source-Programm, kann es ja doch auch mal irgendwie zu Formatierungsfehlern kommen, oder?
Ja, deswegen gibt es ja jetzt auch Bestrebungen, dass man im föderalen Kontext sich darauf einigt, dass man auch bei Microsoft kann man ja einstellen, ob man Dokumente als ein freies Textdokument abspeichert oder eben als ein Docs, als ein Microsoft-spezifisches Dokument. Und wenn wir uns dafür entscheiden würden, immer nur die offenen Standards zu nutzen, hat man auch keine Kompatibilitätsprobleme mehr. Und also da gibt es klar eine Lösung raus und das würde der Verwaltung ja auch viel mehr Spielräume ermöglichen, auch mit anderen Anbietern zusammenzuarbeiten und eben stärker auf offene Standards zu setzen. Und dann kann man weiterhin Microsoft nutzen, aber eben auch Alternativen.
Die Verwaltung oder auch Unternehmen sind ja das eine, da können Behörden oder Unternehmensführungen ja entscheiden, wir stellen die Software jetzt um. Der andere Punkt sind natürlich auch noch wir Privatleute. Müssten wir nicht auch viel stärker hinterfragen, mit welchen Programmen wir am Computer, aber auch auf dem Handy arbeiten?
Ja, auf jeden Fall. Das ist auch in einigen Bereichen ist es auch einfach umzusteigen. Also erstmal sollte man sich fragen, warum bestimmte Anwendungen auch für den Privatnutzer problematisch sind. Und das hat vor allem mit dem Datenschutz zu tun, dass wenn man Google zum Beispiel nutzt, wird man über das gesamte Internet getrackt. Alle Programme, die man aufruft, Webseiten, die man anruft, die haben sogenannte Cookies, die wieder an Google zurückspielen, dass man auf der Webseite war. Da wird man wirklich zu einem gläsernen Bürger. Und da gibt es in bestimmten Bereichen wirklich auch gute Alternativen. Also zum Beispiel bei E-Mail-Programmen gibt es gute Alternativen auch aus Europa zu Gmail. Auch wenn man gerade bei den Messenger-Diensten gibt es gute Alternativen. Es ist natürlich schwierig, das alles auf die Endnutzer abzuwälzen. Das sehen wir ja auch beim Klimaschutz. Da gibt es ja auch Grenzen, was der Einzelne leisten kann. Bei bestimmten Bereichen muss auch die Politik helfen, weil es zum Beispiel schwierig ist, wenn ich zum Beispiel jetzt mit Facebook nicht mehr zufrieden bin und das verlasse, dann verliere ich ja meine ganzen Kontakte dort. Deswegen ist dort, ähnlich wie wir bei der Verwaltung drüber gesprochen haben, auch ein großes Thema, dass auch bei Facebook oder anderen großen Netzwerken man offene Standards anbietet, sodass ich auch zu einem Alternativanbieter gehen könnte, aber trotzdem noch meine Facebook-Kontakte erreichen, dass das praktisch so funktioniert wie ein E-Mail-Programm. Da kann ich ja auch einen E-Mail-Anbieter wechseln, aber trotzdem meine alten Kontakte weiterhin per E-Mail erreichen. Und es gibt diese Interoperabilitätsvorgaben schon auf europäischer Regulierungsebene. Die werden aber noch nicht richtig durchgesetzt. Da gibt es auch noch nicht überall die entsprechenden technischen Standards. Aber das würde es den Endnutzern sehr, sehr viel leichter machen, sich die Dienste rauszusuchen, die ihnen wirklich gefallen und ihren Interessen entsprechen.
Stefan Heumann, Geschäftsführer der Denkfabrik Agora, digitale Transformation. Ein weiteres Thema ist das digitale Bezahlen. Das ist in Europa fest in amerikanischer Hand. PayPal, Apple Pay, Google Pay, Mastercard oder Visa, das sind alles US-amerikanische Unternehmen. Jetzt will die EU die natürlich nicht verbieten oder aussperren, aber sie will eine eigene Alternative aufbauen, den digitalen Euro. Jean-Marie Macron ist unser Korrespondent in Brüssel. Andreas Fischer hat ihn gefragt, was der digitale Euro alles können soll.
Wir kennen ja alle das Bargeld, also jeder Geldschein, jede Münze, soweit nicht gefälscht natürlich, ist von der Europäischen Zentralbank ausgegeben. Der digitale Euro soll also genau das können, was der Schein in unserem Geldbeutel auch kann. Ich soll überall damit zahlen können, sowohl online als auch im Geschäft. Oder wenn du mir jetzt Geld auslegst, müsste ich es dir in Zukunft nicht mehr überweisen oder PayPalen, sondern könnte es dir direkt in deine digitale Geldbörse legen. Der digitale Euro soll also europaweit akzeptiert werden und gebührenfrei sein. Er könnte offline verfügbar sein und was noch hinzukommt, er soll sicher und privat sein. Weder die EZB noch sonst irgendwer sollen anhand meiner Zahlungsdaten dann erkennen können, wer ich bin und Rückschlüsse auf mein Einkaufsverhalten ziehen.
Klingt erstmal super. Wie genau soll das dann im Alltag funktionieren, technisch?
Über die Einzelheiten wird in der Politik noch beraten und gestritten, aber das Grundprinzip wäre so, ich habe zum Beispiel ein Smartphone oder eine Smartwatch und auf der habe ich einen digitalen Geldbeutel, eine sogenannte Wallet. Und in diesem Geldbeutel liegen dann meine digitalen Euros, aber der Teufel liegt da natürlich im Detail. Die Europäische Kommission hat 2023 einen Vorschlag vorgelegt und da nimmt die Europäische Zentralbank eine ganz bedeutende Rolle ein, also die soll eine eigene App gestalten. Dagegen würden sich aber insbesondere die Banken wehren. Die haben lieber die Wallet in ihren selbstprogrammierten Online-Banking-Apps, die vielleicht auch schon viele von uns auf ihrem Smartphone installiert haben. Dann ist die Frage, wie die Wallet gesichert sein soll. Also da wünschen sich dann zum Beispiel einige Abgeordnete eine Blockchain-Technologie. Im Vorschlag der Kommission ist die aber nicht vorgesehen. Und dann gibt es noch die Frage, wie viel darf in dieser Wallet liegen? Darf ich zum Beispiel auch ins Minus gehen? Wird dann direkt von meinem Girokonto Geld in meine digitale Geldbörse verschoben? Also es ist ein Rattenschwanz an Fragen, der sich dann danach zieht.
Jetzt sind ja die bisherigen digitalen Bezahlmöglichkeiten etabliert, funktionieren im Alltag stabil. Warum sollten sich Händler und auch wir Kunden dann den Aufwand machen, noch einen zusätzlichen Dienst zu installieren?
Naja, die Antwort, die liegt zum Teil schon in der Anmoderation. Es geht um mehr Unabhängigkeit, vor allem gegenüber den USA. Also man stelle sich jetzt zum Beispiel mal vor, Elon Musk hat das ja zum Beispiel mit Starlink gemacht in der Ukraine, dass er dann einfach das Internet kurzfristig abstellt. Und so etwas könnte mehr oder weniger natürlich auch mit amerikanischen Zahlungsanbietern passieren. Also einerseits Abhängigkeit von den USA reduzieren, vor allem von PayPal. Im besten Fall gibt der digitale Euro eine ähnliche Privatsphäre wie das Bargeld und er ist auch so bequem wie PayPal beim Zahlen. Das wäre natürlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und es gibt vor allem Vorteile, und das ist eigentlich der Hauptgrund, einen digitalen Euro einzuführen, nicht unbedingt für den Kunden, sondern für den Händler. Die Händler müssen ja Gebühren an amerikanische Konzerne abführen, wenn sie zum Beispiel eine Transaktion über Mastercard machen, dann müssen die dann eben 1% des Guthabens, was ihnen eigentlich gerade zugeschrieben wird, abgeben an Mastercard oder eben einen anderen Kreditkartenanbieter. Wenn ich zum Beispiel zu meiner Friseurin gegangen bin, die hat ihr Zahlungsgerät eben abgeschafft, weil sie gesagt hat, ich akzeptiere nicht mehr eben Gebühren abzuführen an so einen amerikanischen Konzern.
Aber jetzt gibt's ja eigentlich auch schon einen anderen europäischen Bezahldienst namens Vero, der wird von einigen Banken organisiert. Warum reicht der nicht? Warum müssen die Eurostaaten jetzt nochmal was Eigenes machen?
Ja, das ist eine Argumentation, die Banken anführen und vor allem eben auch Menschen, die allgemein skeptisch gegenüber dem digitalen Euro eingestellt sind, weil sie zum Beispiel Bedenken haben, wenn es um die Privatsphäre geht. Also so nach dem Motto, der digitale Euro, der löst ja eigentlich kein Problem, was die Privatwirtschaft nicht lösen könnte und zum Beispiel Vero nicht lösen könnte. Die EZB und die Befürworter des digitalen Euros, die halten eben dagegen, dass man das Bargeld ins digitale Zeitalter übersetzen möchte und dass diese Systeme, also sowohl Vero als auch der digitale Euro, sehr wohl parallel existieren können.
Der digitale Euro soll frühestens 2028 eingeführt werden. Wie liegen wir denn aktuell im Zeitplan?
Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen eine Blackbox. 2023 hat die Kommission eigentlich vorgeschlagen, dass man den doch 2025 schon einführen könnte. Das ist offensichtlich noch nicht der Fall. Es gibt jetzt auch 2029 als Zahl, die diskutiert wird. Ich habe zuletzt Lars Klingbeil, als er hier in Brüssel war, gefragt, wie es denn im Zeitplan aussieht. Der sagt, von mir aus könnte es schon früher sein. Er ist sehr optimistisch für das Jahr 2028, vielleicht sogar 2027. Aber ja, das ist vielleicht zu großer politischer Optimismus.
Deutschland ist ja ein Land, in dem nach wie vor viel mit Bargeld gezahlt wird. Manche sehen digitale Zahlungsmittel auch generell skeptisch hierzulande. Ist denn der digitale Euro ein erster Schritt hin zu einer rein digitalen Währung?
Das kann ich ganz kurz machen. Das Bargeld soll es auf jeden Fall weitergeben. Ich glaube, die Politikerinnen und Politiker, egal aus welchem Land und ganz speziell in Deutschland, die wissen, wie sensibel dieses Thema ist und dass vor allem eben den Deutschen ihr Bargeld so sehr am Herzen liegt, dass sie das nicht aufgeben wollen. Insofern glaube ich, dass das illusorisch ist zu glauben, dass bald das Bargeld abgeschafft würde.
Jean-Marie Macro, unser Korrespondent in Brüssel. Welche Rahmenbedingungen für digitale Unabhängigkeit kann eigentlich die Politik schaffen? Anke Domscheit-Berg ist eine der bekanntesten Digitalpolitikerinnen in Deutschland. Sie saß bis 2025 für Die Linke im Bundestag. Dort war sie digitalpolitische Sprecherin ihrer Partei. Im Gespräch mit Andreas Fischer ging es darum, ob die Regierungen in Europa die Dringlichkeit des Themas mittlerweile erkannt haben.
Ich glaube, so langsam passiert das. Aber es passiert noch nicht konsequent genug und auch noch nicht schnell genug. Also in gewisser Weise mache ich mir schon Sorgen, dass wir uns da rechtzeitig unabhängiger machen, so dass wir tatsächlich in der Realität weniger erpressbar sind.
Es gibt ja ein großes Projekt im Moment der Bundesregierung, den sogenannten Deutschland-Stack. Mal vereinfacht gesagt, soll das eine souveräne deutsche Technologieplattform werden mit KI, mit Cloud-Diensten, das Ganze mit offenen Standards, also Open Source. Und auf diesem Fundament sollen dann zum Beispiel digitale Dienste der Behörden laufen. Sie haben ja in Ihrer Zeit als Abgeordnete immer wieder mehr Open Source und souveräne Lösungen gefordert. Wie beurteilen Sie jetzt dieses riesige Projekt?
Also das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung, auch wenn nicht alle Komponenten im sogenannten Deutschland-Stack tatsächlich Open Source sein sollen. Aber man tut schon einiges, was dazu beiträgt. Aber manches fehlt auch noch. Zum Beispiel im Koalitionsvertrag wurde versprochen, dass es ambitionierte Ziele für den Anteil von Open Source geben soll. Da warten wir immer noch drauf. Es gibt auch immer noch keinen Souveränitätsindex, also irgendeine Messbarkeit davon, wie souverän sind wir denn eigentlich? An welchen Stellschrauben kann und muss man drehen? Wo sind wir jetzt? Bis wann wollen wir zu einem anderen Ziel kommen? Das braucht man, weil man sonst nicht vorwärts kommt. Und als letztes Element kommt noch dazu, Kanzler Merz hat ja gerade vor kurzem die Rechenzentrumsstrategie vorgestellt und da fallen dann halt Sätze wie: Jedes Rechenzentrum, das in Deutschland steht, macht uns souveräner. Und das stimmt einfach nicht. Das ist de facto eine Falschaussage, weil wenn das von Amazon in Deutschland aufgebaut so wird, so wie das in Brandenburg geplant wird, macht uns das nicht souveräner. Denn Beton und Stahl und wo die stehen, das entscheidet darüber nicht, sondern wer die Kontrolle über die Technologie, die Software und die Daten hat.
Microsoft, Sie haben Amazon schon genannt, Microsoft investiert ja auch in Rechenzentrum in Nordrhein-Westfalen mehrere Milliarden. Sie sagen, das macht uns nicht unabhängiger. Klar, das sind US-Unternehmen, aber könnte man da nicht vielleicht auch über Regulierung dafür sorgen, dass die Daten, die dann über diese Rechenzentren auf deutschem Boden laufen, sicher sind?
Das geht nur begrenzt. Tatsächliche Sicherheit hat man nur, wenn bestimmte Dinge technisch unmöglich sind. Denn hier gibt es einen Konflikt zwischen unserer Rechtslage und der US-Rechtslage. Die US-Rechtslage mit dem Cloud Act und dem Patriot Act verpflichtet US-Unternehmen, zum Beispiel Daten auszuleiten, die sie irgendwo anders auf der Welt sammeln, egal wo dieser Ort ist, und darüber auch zu lügen, wenn man sie fragt. Also man könnte nach deutschem Recht ein US-Unternehmen verpflichten, bestimmte Dinge zu unterlassen, Daten auszuleiten, und die müssen dann sagen, ja, wir tun das nicht, aber es ist vielleicht gelogen, weil dazu verpflichtet sie US-Recht. Wir können also nur sicher sein, wenn es wirklich nicht geht. Und das würde bei Rechenzentren und Datenverarbeitung bedeuten, dass es keine direkte Verbindung gibt zu Servern in den USA. Und das wird bei der sogenannten souveränen Cloud, wie sie zum Beispiel in der Kooperation von SAP und Microsoft immer deklariert wird, das nennt sich DLOS in diesem Fall, da wird immer gesagt, das sei eine souveräne Cloud, weil Beton und so weiter, das sei alles von SAP und das steht in Deutschland. Aber meine Nachfragen an die Bundesregierung noch als Abgeordnete haben ergeben, dass es eben doch eine Glasfaserverbindung zu Microsoft in den USA gibt, was auch nicht anders geht, denn es fließen da bis zu 2.000, 3.000 Updates jede Woche in solche High-Performance-Clouds. Und ohne diese Updates kann das eigentlich gar nicht funktionieren. Und die kommen halt aus den USA und das wird sich auch nicht ändern.
Und das war der SWR Aktuell Kontext. Digitale Infrastruktur. Wie wird Europa unabhängiger? Mein Name ist Moritz Braun.